RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 11. Mai 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Putri Astuti, Sri Unun und Hanarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident fordert TNI und das Bauministerium auf, isolierte Gegenden in Papua zu bauen. Der Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete die IORA Ministerkonferenz in Jakarta. Vizepräsident Yusuf Kalla fordert die Bekämpfung des Fischdiebstahls. Indonesische Rechtsanwälter und Rechtsprüfer sollen sich professionell und international entwickeln. Deklaration zur Anwendung der Staatssprache im öffentlichen Raum. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die indonesischen Streitkräfte TNI und das Bauministerium auf, um die Zusammenarbeit zum Bau der isolierten Gegenden in Papua, wie unter anderem durch den Bau der Straße Trans-Papua, zu stärken. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Betik Jayawijaya, Papua, um dort den Prozess des Baus der Trans-Papua zu besichtigen. Dabei sagte Joko Widodo, dass die von ihm besuchte Straße einer der Teile der Trans-Papua mit 4.300 Kilometer lang sei. Man baue die Trans-Papua mit 3.800 Kilometer. Der Bau dieser Straße solle 2019 fertig sein. Man könne über diese Straße fahren. Sie werde aber noch nicht asphaltiert. Der Präsident fuhr die Straße Trans-Papua vom Betik Jayawijaya nach Kenayam, Agats, sei 287 Kilometer lang, es 37 Kilometer davon seien asphaltiert worden. Das Problem zum Bau der Straße in Papua sei die Schwergeräte und Asphalt, die von der Gegend außerhalb des Bezirkes im Gebirge mit dem Flugzeug transportiert werden mussten. Der indonesische Vizepräsident Muhammad Yusuf Kalla hat gestern in Jakarta die Konferenz der Blauen Wirtschaft der Minister der Assoziation der Indischen Ozeanrandländer IORA eröffnet. Dabei sagte Yusuf Kalla, dass die Blaue Wirtschaft oder die Wirtschaft mit der maritimen Basis die Zukunft der Wirtschaft der Welt sei. Im Zufolge sollten alle Nationen auf der Welt den Geschäft- und Industriesektor in der vorderen Linie in der Entwicklung der blauen Wirtschaft stellen. Die Herausforderungen der Naturressourcen sollten von der Regierung in jedem Land beantwortet werden, um das Konzept der blauen Wirtschaft in der Zukunft zu realisieren.
Our maritime economy in the future lies in the blue economy. The challenge of the Blue Economy Concept are.
Unsere Zukunftige maritime Wirtschaft liegt bei der blauen Wirtschaft. Die Herausforderungen des Konzeptes der blauen Wirtschaft liegt im Geschäft- und Industriesektor inmitten aller beschränkten Ressourcen. Wir sollen diese Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Die Regierung soll vor allem dieses Konzept in der Entwicklung des Industrie- und Geschäftssektors in Zukunft anwenden. Daher respektiere ich die freiwillige Verpflichtung von den IORA-Mitgliedsländern oder Dialogspartnern, um in der Anwendung der Verpflichtung des Fonds der Blauen Wirtschaft beizutragen, die das Thema dieser Ministergipfelkonferenz ist. Der Vizepräsident Yusuf Kala sagte dazu weiter, als Staat, der am Rand des Indischen Ozeans liege, habe Indonesien die Verpflichtung, um die Wirtschaft mit der maritimen Basis zu bauen. Zu diesem Zweck werde Indonesien die Infrastrukturen und die Konnektivität entwickeln und die Diplomatie und die maritime Verteidigung fördern. Der indonesische Vizepräsident Muhammad Yusuf Kala forderte gestern in Jakarta bei der Eröffnung der Ministerkonferenz der Assoziation der Indischen Ozeanrandländer IORA auf, um auf die Bekämpfung der Praxis des Fischdiebstahls zu fokussieren. Im Zufolge sei der Fischdiebstahl als maritime Erzeugnisse und Quelle der Wirtschaft, der Bevölkerung, die grenzüberschreitende Kriminalität, die die Aufmerksamkeit von der Welt bekommen soll. Dafür sollten alle IORA-Länder das internationale Recht realisieren.
In accordance with Sustainable Development Goals, we needed to emphasize that illegal, unreported.
Angesichts des Ziels der nachhaltigen Entwicklungsziele sollen wir betonen, dass die illegale Praxis des Fischdiebstahls als Form der transnationalen organisierten Kriminalität ist, indem die internationalen Gemeinschaften darauf achten sollen. Als Form der Bekämpfung und die Lösung dafür fordern wir die Existenz und die Realisierung des internationalen Rechtsinstruments. Der Vizepräsident Yusuf Kala erklärte weiter, dass das Meer und der Ozean die Zukunft der Nation sei. Ihm zufolge sei das Leben von Millionen von Menschen auf der Welt von Meeresressourcen abhängig. Die Gewässer schaffen ebenso Arbeitsplätze für mehr als 200 Millionen Menschen auf der Welt. Der Vizepräsident bedauert aber die Aktivitäten der Bevölkerung, die das Meer verschmutzt hätten und die Zerstörung des Küstenlebewesen und die Verminderung der Fischzahl hervorgerufen hätten. Der indonesische Minister für Rechts- und Menschenrechte, Yasona Lauli, fordert die Rechtsanwälte und Rechtsprüfer Indonesiens, um sich professionell und international zu entwickeln. Dadurch könnten sie die Rechtsfälle behandeln und Recht in Nachbarländern wie Singapur prüfen. Die Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft ermögliche ausländische Rechtsanwälte und Rechtsprüfer, um die Rechtsfälle in Indonesien zu behandeln. Das sagte Minister Yasona Lauli bei der Fortbildung und Ernennung des Vorstands des Zentralführungsrates des Verbandes Indonesischen Rechtsprüfer vorgestern in Jakarta. Der Minister fuhr fort, dass in der heutigen freien Ära habe der Rechtsprüferberuf große Chancen hätten, sich zu entwickeln, da es viele ausländische Unternehmen in Indonesien investieren. Das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur erklärte gestern die Deklaration der Bewegung zur Priorität der Staatssprache im öffentlichen Raum als Realisierung der Liebe und Einheit der indonesischen Nation. Die Sprache ist die Identität der Nation, daher sollte die indonesische Nation auf die Einheitssprache der indonesischen Sprache stolz sein. In diesem Zusammenhang führte das sogenannte Ministerium über die Behörde für die Entwicklung und Bildung der Sprache anlässlich des Nationalbildungstages am 2. Mai und der Nationalauferstehungstages am 20. Mai die Bewegung zur Priorität der Staatssprache im öffentlichen Raum in Jakarta durch. Daran nahmen die Schüler, Studenten, Künstler und die leitenden Beamten im sogenannten Ministerium und der Provinzregierung Jakarta teil. Diese Bewegung wurde von der Deklaration der Teilnehmer bezeichnet. Der Leiter der Behörde für Entwicklung der Sprache, Professor Dadang Suhendar, sagte gestern der Stimme Indonesiens in Jakarta während dieser Deklaration, dass diese Deklaration der Moment werde, um die Einheit der Nation und die Liebe für die indonesische Nation durch Sprache zu stärken.
Kampanye ini menjadi sebuah momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita memiliki sebuah perekat utama bangsa ini.
Diese Kampagne wird ein Moment, um die Bevölkerung zu wecken, dass wir eine Nation verbinden und zwar die indonesische Sprache haben. Außerdem sehen wir den Anlass dieser Aktivität. Es gibt im öffentlichen Raum die Anwendung ausländischer unpassende Sprachen. Daher ist der öffentliche Raum der nachhaltigen Kompetenzraum. Dies bedeutet, dass die Bevölkerung ihren öffentlichen Raum sehen wird, als es in diesem Raum die Sprachen anderer Menschen nicht ihre Sprachen gibt, wird die Frage für uns entstehen, warum wir auf die indonesische Sprache nicht stolz sind und sie nicht lieben. Professor Dadang Suhendar fuhrt, die Anwendung der indonesischen Sprache als Staatssprache sei schon seit langem den Machtinhabern wie den Präsidenten, Ministern, Gouverneuren, Bezirksleitern und Institutionen anderer Länder vorgestellt worden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Vertreibung der Korruptoren von dem Rechtsapparaten, gelesen von Handarung. Die harten Maßnahmen der nationalen Antikorruptionsbehörde KPK setzen sich weiter fort. Nun werden die Rechtsapparate überprüft. Die Geschäftsstelle des Staatsgerichts in Jakarta wird vor Gericht gebracht, da sie vermutlich in einem Bestechungsfall verwickelt ist. Dieser Fall ist groß geworden, da ein leitender Beamter vom indonesischen Obersten Gerichtshof darin wahrscheinlich mit einbezogen ist. Dieser Fall ist geeignet, die Daten der Antikorruptionsbehörde KPK zur Korruptionsbekämpfung in Indonesien zu vervollständigen. Vorher wurde im Jahr 2014 der ehemalige Leiter des Verfassungsgerichtshofs MK, Akil Muhtar, von dem Gericht für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Bestechung und Geldwäsche verurteilt. Der Ernst der indonesischen Nation zur Korruptionsbekämpfung ist deutlich zu sehen, da die KPK intensiv die Korruptoren aus allen Volksschichten verfolgt. Der Staatsverlust in Höhe von Dutzenden Trillionen Rupiah hat sich reduziert, seit die KPK zum ersten Mal im Jahr 2003 ihre Arbeit aufgenommen hat. Der Erfolg der KPK zur Korruptionsbekämpfung wird durch die Bereitschaft aller Volkselemente hervorgerufen. Die Unterstützung der Öffentlichkeit ist sehr groß gewesen, als die Idee zur Revision des Gesetzes Nummer 30 von 2002 zur KPK entstanden ist. Es gibt keine Person, die garantieren kann, dass die Korruption in der Zivilisation der Menschheit verschwinden wird. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Lebensbedingungen und Herausforderungen entstanden. In dieser Situation ist es sehr wichtig, dass die Bemühungen zur Rechtseinhaltung andauernd durchgeführt werden. Die Rechtsapparate müssen von Veruntreuungen und Abweichungen befreit sein. Dies kann die Psychologie der Gesellschaft beeinflussen. Der Erfolg der rechtlichen Kontrolle gegenüber den unrechtmäßig agierenden Apparaten ist ein wichtiges Kapital, um die Bemühungen zur Rechtseinhaltung in allen Lebensaspekten des Landes und der Nation zu maximalisieren. Es ist auch sehr wichtig, das Verständnis und die Synergie zwischen der Nation und den Behörden zu haben. Indonesien bedankt sich bei den Ländern für ihre Unterstützung bei der Verfolgung der indonesischen Korruptoren im Ausland. Indonesien ist es dank der Unterstützung dieser gelungen, einige der Verfolgten im Ausland festzunehmen. Soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 11. Mai statt. Wir beginnen mit Salvador Dali. Am 11. Mai 1904 wurde ein spanischer Maler Salvador Dali in der Stadt Figueras geboren. Als einer der Hauptvertreter des Surrealismus zählt er zu den bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts. Salvador Dali starb im Jahr 1989 im Alter von 85 Jahren. Wir kommen zum 11. Mai 2014. Wir kommen zum 11. Mai 1914, an dem Tag, als der Komponist Ismail Marzuki, eine Legende in Indonesien, in Jakarta geboren wurde. Eines seiner beliebtesten Lieder ist Rayuan Pulau Kelapa, das als Abschlussmusik der Programme des Indonesian staatseigenen Fernsehens TVRI genutzt wird. Er komponierte rund 250 Lieder. Ein Kulturzentrum in Jakarta wird nach seinem Namen benannt. Im Jahre 2004 wurde Ismail Marzuki zum nationalen Held ernannt. Ismail Marzuki starb am 25. Mai 1958 im Alter von 44 Jahren. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. Mai 1949. Das Land Siam wurde in Thailand umbenannt. Das Königreich Thailand grenzt an Malaysia, Myanmar, Kambodscha und Laos grenzt und wird zudem teilweise vom Pazifischen sowie vom Indischen Ozean umgeben. Auf Veranlassung von Plaek Pibun Songkram, dem damaligen Diktator und Feldmarschall des Landes, wurde Siam in Thailand umbenannt. Bereits 7 Jahre später erfolgte im Zuge einer neuen Verfassung die Rückbenennung des Landes in Siam. Dann am 11. Mai 1949 wurde wiederum eine Korrektur des Landesnamens vorgenommen. Seitdem heißt Siam Thailand. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Angesichts der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft erörtern Akademiker aus Asien einen Bildungsstandard, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Dutzende von Akademikern aus verschiedenen Universitäten in asiatischen Ländern trafen sich in der Stadt Surabaya aus Java. Die Professoren, Dozenten und Forscher haben an der 30. Internationalen Konferenz indonesischer Experten und Dozenten ADRI um derzeitige Informationen über Bildung und Wirtschaftswissenschaften aus 2000 und um einen Plan zur Anwendung des Standards zu erörtern. Der Ausschussleiter dieser ADRI-Konferenz, Professor Supari Muslim, sagte in Surabaya, dass die Akademiker aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten sich trafen, um die internationale Kooperation durchzuführen. Das dient dazu, die bessere Bildungsqualität zu steigern. Supari Muslim sagte dazu weiter: Jedes Jahr erörtern die Professoren, die Dozenten, die Forscher und die Experten aus Indonesien, Thailand, Südkorea und einige asiatische Länder sowie aus ASEAN-Mitgliedstaaten alle wissenschaftlichen Fachgebiete wie Technologie, Wirtschaft, Bildung, Fachbildung und Geschäft. Die Akademiker diskutierten auch über die Weise zum Zuvorkommen der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Darüber hinaus erörterten sie auch den Standard der Bildungsqualität und die Implementierung der Kooperation zwischen den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten für das gemeinsame Interesse der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Einige wichtige Punkte umfassen auch das Fachgebiet und die Zertifizierung der Arbeitskräfte. Supari Muslim zufolge plane ASEAN, dass es den Arbeitskräftestandard in Industrie gebe. Das ist die Aufgabe der Bildung, um den Standard gemeinsam zu unternehmen. Er fuhr fort, bisher fokussiere sie die Welt auf die Länder in Europa und Amerika. Aber in Zukunft soll ASEAN das Weltwirtschaftszentrum werden. Deshalb haben die Lehrkräfte die Aufgaben, um sich auf die gut qualifizierten Arbeitskräfte vorzubereiten. Des Weiteren sagte der Rektor der Malaysischen Universität von Tun Hussein On, UTHM, Professor Dr. Wahid bin Rajali, dass die Kooperation zwischen den Universitäten in Asien ein Muss sei, um den Standard der Bildungsqualität zu steigern. Er stimmt sehr verschiedenen Synergien in verschiedenen Bildungsbereichen zu. Bei diesem Treffen diskutierten die Akademiker auch über Standard für Dozenten, die an der Universität in der asiatischen Region unterrichten. Zurzeit müssen die Dozenten mindestens den Magistertitel zum Lehren haben, aber in Zukunft müssen sie mindestens den Doktortitel haben. Liebe Zuhörer, soweit der Im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die indonesischen Streitkräfte TNI und das Bauministerium auf, um die Zusammenarbeit zum Bau der isolierten Gegenden in Papua, wie unter anderem durch den Bau der Straße Trans-Papua, zu stärken. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern im Betik Jaya Wijaya Papua, um dort den Prozess des Baus der Trans-Papua zu besichtigen. Dabei sagte Joko Widodo, dass die von ihm besuchte Straße einer der Teile der Trans-Papua mit 4.300 Kilometer lang sei. Man baue die Trans-Papua mit 3.800 Kilometer. Der Bau dieser Straße solle 2019 fertig sein. Man könne über diese Straße fahren. Sie werde aber noch nicht asphaltiert. Der Präsident fufot die Straße Trans-Papua vom Becik Jaya Wijaya nach Kenayam Agats sei 287 Kilometer lang. Es 37 Kilometer davon seien asphaltiert worden. Das Problem zum Bau der Straße in Papua sei die Schwergeräte und Asphalt, die von der Gegend außerhalb des Bezirkes im Gebirge mit dem Flugzeug transportiert werden müssten. Minister für Rechts- und Menschenrechte Yasona Lawli fordert, direkt an Welter und Rechtsprüfer Indonesiens, um sich professionell und international zu entwickeln. Dadurch könnten sie die Rechtsfälle behandeln und Recht in Nachbarländern wie Singapur prüfen. Die Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft ermöglichte ausländische Rechtsanwälter und Rechtsprüfer, um die Rechtsfälle in Indonesien zu behandeln. Das sagte Minister Yasona Lauli bei der Fortbildung und Ernennung des Vorstands des Zentralführungsrates des Verbandes Indonesischen Rechtsprüfer vorgestern in Jakarta. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 82%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, Watu Cene in Wonogiri, Zentraljava, näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Uber, Livestream, hoi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Wonogiri ist ein Bezirk in der Provinz Zentraljava, in dem viele Touristen Chile besucht werden können. Es gibt unter anderem Watu Cenik. Watu Cenik liegt im sogenannten Touristenziel Gantole 1 im Dorf Sendang Wonogiri. Sie brauchen etwa 15 Minuten von Wonogiri aus nach Gantole 1. Danach müssen sie bergauf fahren und das Dorf Sendang finden. Sie sollten das Schild Gantole 1 Watu Cenik befolgen. Dort können die Besucher, die dorthin mit einem Auto oder Motorrad fahren, auf einem Parkplatz, der von der dortigen Bevölkerung gebaut wurde, parken. Wenn Sie dort den Hintergrund Watu Cenik, der Stadt Wonogiri und den Damm Gajah Mungkur fotografieren möchten, müssen Sie über einige Treppen auf einen Ausguck laufen. Ein Ort für Drachenflieger. Dieses Drachenfliegen wurde nun aber auf einem höheren Berg, nämlich auf dem Gantole 2, angesiedelt. Eine schöne Landschaft kann man in Watu Cenik zu jeder Tageszeit genießen. Am Morgen ist es besonders schön, wenn man den Sonnenaufgang erleben kann. Watu Cenik with official ZSTM Januar 2017 vom Dorfstaatsbetrieb von Sendang verwaltet. Deshalb muss man ₹2.000 pro Person bezahlen, wenn man es besuchen möchte. Außerdem fallen ₹2.000 Kudi pagkubur eines autos und 1000 rupia fuye des motorrad an. Jedes tollsten Ziel wird aber noch nicht maximal verwaltet, da es noch keine Legalisierung gibt. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Watu Cenik Wonogiri. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Wissenschaft und Technologie, Flora und Fauna, Entdeckungen und Tradition berichten. In diesem heutigen Programm informieren wir Sie über den Mikrobubble-Generator. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, der UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft, FAO, zufolge gehört Indonesien zu den 10 Ländern mit der größten Fischproduktion auf der Welt. Dies zeigt, dass der Beitrag Indonesien sehr groß bei der Nachfrage an Fischverbrauch auf der Welt ist. Mindestens 75% der indonesischen Fischproduktion kommt von der Fischerei, da dies durch großes Seepotenzial unterstützt wird. Außer der Fischerei hat auch ein anderer Sektor, und zwar der Fischzuchtsektor, sehr viel Potenzial. Etwa 25% der gesamten Fischproduktion Indonesien kommt aus dem Fischzuchtsektor. Es ist schade, dass seit 2005 dieser Sektor stagniert, da es Probleme der Fläche und des Trinkwassers für die Fischzucht gibt. Aus diesem Grund haben drei Studenten der staatlichen Gajah Mada Universität UGM in Yogyakarta, Muhammad Nabil Satria Faradis, Fajar Siddiq Abdullah und Untari Febrian Ramadhani sich dafür interessiert, eine Forschung Innovation angesichts der Trinkwasserversorgung für die Fischzucht zu entwickeln. Es ist ihnen gelungen, die Technologie eines Mikrobubble-Generators MBG zu entwickeln. Diese Technologie ermöglicht es, dass die im Wasser gelöste Sauerstoffmenge sich erhöht, denn das eingesetzte Blasmaß ist kleiner als das der normalen Generatoren, die mit Stromaggregaten produziert werden. Die MBG-Technologie wird in einer einfachen Weise entwickelt. Sie besteht aus zwei Komponenten, und zwar einer Pumpe und einem Leitungsrohr. Die Anwendung dieser Technologie kann die Wasserqualität im Teich der Fischzucht steigern. Je besser die Wasserqualität ist, desto besser kann der Fisch wachsen. Die bessere Wasserqualität unterstützt das Wachstum der Fische im Teich. Damit wird der Fisch länger wie auch dicker
und die Anzahl der toten Fische aus der Fischzüchtung bis zum Fang vermindert sich. Diese Technologie kann auch die Sauerstofflieferung im Teich perfekt vollziehen. Das liegt daran, dass die Luftblasen auf dem Teichgrund hergestellt werden können. Die Technologie ist also dazu geeignet, auch in einer beschränkten Fläche mit maximaler Tiefe angewendet zu werden. Liebe Zuhörer, die Technologie des Mikrobubbles-Generators MBG wurde bei einem Wettbewerb der internationalen Nahrungsinnovation vorgeführt. Dieser wurde von der US-Agentur für internationalen Aufbau USAID veranstaltet. Es ist dem Team der Gajah Mada Universität Mino gelungen, den Wettbewerb zu gewinnen und mehr als 200 Teams aus südostasiatischen Ländern zu besiegen. Indonesien konnte den Herausforderungen bei der jungen südostasiatischen Führungsinitiative der Weltnahrung oder Young Southeast Asian Leaders Initiative, YCEALI, World of Food entgegentreten. Kamboja hat den zweiten Sieg und Malaysia den dritten Sieg erhalten. Wegen der guten Leistung bekommt das MINO-Team der UGM-Universität in diesem Jahr eine Möglichkeit, eine Studientour ins Technologie- und Innovationszentrum in Austin, Texas, in den USA zu machen. Die gesamte Tour wird von der USAID Indonesien gefördert. Darüber hinaus wird das MINO-Team ein Training von der Cisco und Intel Singapur bekommen, um seine Technologieentdeckung zu verbessern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der STEAM Indonesian in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimulations RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Treffens hören Sie ein Lied von der Indonesian Sängerin Frida Luciana mit dem Titel Rindu oder auf Deutsch Sensu. Gute Unterhaltung.
Selama aku menanti, bayangkan.
Liebe Zuhörer, wenn man das Sehnsucht gefühlt nicht aushalten kann, macht man nicht unruhig. Diese Sehnsucht ist unter anderem die Sehnsucht nach Liebe, Heimat und Familie. Dieses Sehnsuchtgefühl steht in dem Gedicht in einem Lied. Dadurch kann man die schönen Töne schaffen. Die versteckte Sehnsucht, die nicht realisiert werden kann, ruft Leid hervor. Das ist eine Aussage in dem Lied Rindu. Liebe Zuhörer, genießen Sie nun das folgende Lied von Frida Luciana mit dem Titel Nuansa Cinta oder auf Deutsch Liebesnuance. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Frieda Luciana ist in der Indonesian Popmusik durch die Bitte von Eros Jarod bekannt, der die romantische Lieder komponiert. Die Komposition von Eros Jarod überstimmt mit dem Vokalcharakter von Frieda. Frieda sang im Jahr 1995 im Event in einer Privatfernsehstation. Jetzt studiert Frieda noch in Surabaya, Ostjava. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Frieda mit dem Titel Embun Pagi oder auf Deutsch Der Tau am Morgen. Auf Wiederhören.
RRI
Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Skala.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.